Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich war gerade einmal 16 Jahre alt, als mich zum ersten Mal jemand mit Herr Leising angeredet hat. Das war damals etwas wirklich Besonderes. Es war fremd, ungewöhnlich und doch irgendwie auch schön. Jetzt war ich endgültig kein Kind mehr. Jetzt gehörte ich zum Kreis der Erwachsenen. So zumindest fühlte es sich damals an. Dieses Erlebnis wurde dann 2 Jahre später noch einmal übertroffen. Inzwischen war ich 18 Jahre alt, also wirklich volljährig, und ging sonntags morgens zum Gottesdienst. Und der Mensch, der am Gottesdienst Begrüßungsdienst hatte, der redete mich dann auf einmal noch anders an. Der sagte dann nicht: "Guten Morgen, Herr Leising", daran hatte ich mich ja schon fast gewöhnt, sondern der begrüßte mich mit den Worten: "Guten Morgen, Bruder Leising." Ja, das war ebenfalls fremd und ungewohnt, aber irgendwie auch schön. Denn mir wurde dadurch deutlich, dass ich von so einem älteren und gestandenen Christen tatsächlich als gleichwertiger Christ, als ihresgleichen anerkannt wurde. Ich durfte dazugehören, war sozusagen mit dieser Anrede Bruder Teil einer neuen Familie geworden. Jonas und Philipp, die wir heute getauft haben, die beiden sind noch sehr weit davon entfernt, volljährig zu sein, aber mit ihrer Taufe gehören sie nun unauflöslich zur weltumspannenden Familie der Christen dazu. Sie sind nicht nur untereinander Brüder, sondern sie sind ja quasi auch unsere Glaubensgeschwister geworden. Und fast würde ich ja Bruder Philipp und Bruder Jonas sagen, aber wenn Sie es verstehen würden, fänden Sie es wahrscheinlich komisch. Interessant, und das hat auch irgendwie mit dem Thema zusammen, interessant fand ich, was Sarah Görgen gestern Abend drüben im Gemeindehaus erzählt hat über ihre Zeit in Afrika, in Kamerun. Und am meisten beeindruckt hat sie dort, dass sie zwar als Fremde nach Kamerun kam, dann aber von den Menschen dort als Teil der eigenen Familie aufgenommen und integriert wurde. Schwester Sarah sozusagen. Und ich frage mich, ob die Menschen, die nun umgekehrt aus Afrika zu uns nach Deutschland gekommen sind, wohl Ähnliches auch über uns sagen könnten? Um das Thema Bruder und Schwestern dreht sich auch der Predigttext für den heutigen Sonntag. Er handelt von Jesus und seiner Familie. Doch Vorsicht, das, was Sie gleich mitlesen können, ist keine nette Geschichte. Sie ist herausfordernd und provozierend und überraschend. Ich lese aus Markus 3, die Verse 31 bis 35. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: "Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern sind draußen und fragen nach dir. Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist meine Bruder, mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Diese Geschichte habe ich deshalb als herausfordernd, überraschend und provozierend bezeichnet, weil es zur Zeit Jesu kaum etwas Wichtigeres gab als die Familie und die Verantwortung, die jeder einzelne Mensch als Teil der Familie für die anderen hatte. Das waren gemeinsame Werte in Israel und weit darüber hinaus. Werte, die den ganzen Orient, die ganze Antike miteinander verbanden. Jesus aber stellt sich in dieser Geschichte zu den grundlegenden Werten der Gesellschaft damals quer. Zur Situation, ich beschreibe es noch einmal: Jesus ist in einem Haus und verkündigt den Menschen dort das Evangelium. Sie sitzen dicht gedrängt um ihn herum im Kreis und hören ihm zu. Draußen aber stehen seine Mutter Maria und seine Brüder und seine Schwestern. Sie beweisen Takt und Anstand in dieser kurzen Szene, denn sie dringen nicht einfach in das Haus ein, rufen nicht: Hallo Jesus, hier sind wir, sondern sie bewahren den Anstand, bleiben erstmal draußen, bleiben überhaupt draußen und schicken einen einzelnen Menschen hinein mit der Bitte, ihm mitzuteilen, dass sie draußen auf ihn warten. Doch Jesus kommt nicht heraus zu seiner Familie. Der Kreis um ihn herum bleibt geschlossen und er bleibt sitzen. Vielmehr zeigt er dann auf die Menschen, die um ihn sitzen, und sagt: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ich denke, die Frage ist berechtigt: Warum verhält Jesus sich hier? Warum folgt er nicht dem vierten Gebot und nimmt seine Pflichten als Sohn, als Bruder war. Jeder in dem Haus erwartete nichts anderes, als dass Jesus seiner Familie gegenüber Respekt erweist und zu ihnen herausgeht. Aber er tut es nicht. Damit ist diese Geschichte damals wie heute herausfordernd, überraschend und provozierend. Liebe Gemeinde, auch ich kann und will das Anstößige dieser Geschichte nicht einfach weg erklären. Die Geschichte wird uns ja zum Nachdenken erzählt. Sie will uns stören, sie will uns herausfordern zum eigenen Denken und vor allem zum Tun und Handeln nach Gottes Willen. Aber ich möchte Sie doch heute Morgen ein Stückchen mit auf den Weg nehmen, das Verhalten von Jesus etwas mehr zu verstehen. Ich bin überzeugt davon, dass das Elterngebot die Werte, die Israel miteinander geteilt hat, auch für ihn nicht vollkommen unwichtig war. Aber es gab etwas für ihn, was noch wichtiger war, und das war Gott selbst. Und Jesus hat es gemerkt, dass nicht beides ging. Zu Hause bleiben als Versorger der Familie, für Geschwister und Mutter da zu sein und gleichzeitig den Auftrag Gottes zu erfüllen, durch die Dörfer zu ziehen und allen Menschen die Güte und Barmherzigkeit Gottes zu verkündigen. Für ihn persönlich konnte man beides nicht in Einklang bringen. Entweder er folgte seiner Berufung als Verkündiger des Evangeliums oder er blieb zu Hause und kümmerte sich um die Seinen. Aus dieser besonderen Situation Jesu kann sicher keine allgemeingültige Regel aufgestellt werden. Und würden Jonas und Philipp die Predigt schon verstehen können, dann wollen wir ihnen heute Morgen nicht auf den Weg geben, dass Eltern und Großeltern unwichtig sind und ruhig draußen vor der Tür bleiben können. Das ist nicht die Aussage der Geschichte. Aber auch uns, denke ich, hat diese Geschichte etwas zu sagen. Hier geht es darum, wie verhalten wir uns vor Gott? Es geht darum, dass wir den Willen Gottes tun. Das ist der Anspruch, den Jesus an unser Leben hat. Und wer das will, der wird vielleicht feststellen, dass er gar nicht so frei ist in seinen Entscheidungen, dass wir immer eingebunden sind in größere Zusammenhänge, in größere Gruppen, die uns vorgeben, wie wir über bestimmte Dinge zu denken haben. Da gibt es zum Beispiel den Freundeskreis, der ganz stark Ansichten innerhalb der Gruppe vorgibt. Und wir hören es aus der Politik, dass es dort manchmal den Fraktionszwang gibt. Da entscheidet dann ein Abgeordneter eben nicht nach seinem Gewissen, sondern nach dem, was die Partei vorgibt. Und solche Zwänge, die gibt es ja nicht nur in der Politik, sondern die gibt es auch in unserem Leben. Nur mal eine ganz alltägliche Situation, man steht mit mehreren Menschen zusammen, in einem Milieu, wo es einfach normal ist, sich über Flüchtlinge negativ auszulassen, darüber zu schimpfen. Wer hat dann den Mut, als Einzelner aufzustehen und dem zu widersprechen? Der amerikanische Christ und Soziologieprofessor Tony Campolo, den habe ich schon öfter mal zitiert, heute habe ich auch ein Bild davon mitgebracht, der erzählt in einem seiner Bücher eine Geschichte, wie wir Menschen uns von anderen, von der Gruppe, die für uns wichtig ist, bestimmen lassen und beeinflussen lassen. Er erzählt eine Geschichte, die lange zurückliegt. Er war damals Schüler an einer Highschool. Und da gab es dann einen Mitschüler, der hieß Roger. Und Roger war schwul. Und alle in der Schule wussten das. Schwule galten zu der Zeit in Amerika als krank, als pervers und gestört. Und die anderen Jungen, die machten sich nun einen Spaß aus ihrem Wissen über Roger. Sie lachten über ihn und erzählten in seiner Gegenwart Schwulenwitze. So machten sie ihm das Leben schwer. Und Tony Campolo, der in seiner Clique, in seinem Freundeskreis angesehen war, der machte einfach mit, weil er dieses Ansehen der anderen nicht verlieren wollte. Roger duschte nach dem Sportunterricht nicht mit den anderen Jungen. Er hatte Angst vor ihnen, denn mehr als einmal hatten sie ihn mit ihren nassen Handtüchern geschlagen. Die Jungen fanden das sehr lustig, er selbst natürlich nicht. Und jetzt war es wieder Freitag. Es war Sportunterricht. Die Jungen duschten und lauerten Roger nach dem Sportunterricht auf und schleiften ihn in die Dusche. Er lag zusammengekauert in der Ecke und weinte bitterlich, als 5 Jungen auf ihn urinierten. Nach diesem Vorfall ging Roger wie gewohnt nach Hause. Er erzählte seinen Eltern nichts von dem, was vorgefallen war. Um 22 Uhr legte er sich schlafen. Aber um 2 Uhr morgens stand er wieder auf, ging in den Keller des Hauses und erhängte sich. Tony Campolo war bei dem Vorfall in der Dusche selbst nicht mit dabei. Aber als er von dem Tod des Mitschülers hörte, wurde ihm klar, dass ihm sein Ansehen in der Gruppe wichtiger gewesen war, als dem Willen Gottes zu folgen und den in der Situation Schwachen zu beschützen. Schlagartig wurde ihm im Nachhinein bewusst, was er alles hätte tun können, wenn Gott ihm wirklich wichtig gewesen wäre, wichtiger als das Ansehen in der Gruppe. Er hätte sagen können, Roger ist mein Freund, ich beschütze ihn, ich stehe zu ihm, lasst ihn in Ruhe. Aber das alles hatte er nicht gesagt und jetzt war es dazu zu spät. Lassen Sie mich ein zweites Beispiel nennen und auch dazu habe ich ein Bild mitgebracht. Das ist Friedrich Spee, der lebte vor ungefähr 400 Jahren, war Jesuit und Professor in Paderborn. Und zu dieser Zeit war es durchaus üblich, dass die Kirche Frauen foltern ließ, um sie dann der Hexerei beschuldigen zu können. Und Friedrich Spee beruhigte sich angesichts dieser Praxis nicht mit dem Gedanken, wenn die Kirche etwas tut, dann wird das schon stimmen. Dann wird das schon richtig sein. Denn er hatte mit einigen dieser Frauen gesprochen und hatte sie gefragt, ob sie sich irgendeiner Schuld bewusst seien und hatte die Antwort bekommen, wir wissen es nicht, wir sind gefoltert worden und haben dann gestanden. Da stellte sich Spee dann gegen seine Kirche und verfasste anonym ein Buch gegen Hexenprozesse. Als öffentlich wurde, dass Spee der Autor war, wurde er kurze Zeit später nach Trier versetzt, wo er noch einige Jahre bis zu seinem Tod wirken konnte. Gegen seine Kirche, gegen die Gruppe, die sein Handeln am meisten bestimmt hatte, war er bereit gewesen, den Willen Gottes zu tun und zum Anwalt der Schwachen zu werden. Die biblische Geschichte, die Predigtext heute Morgen ist, die fordert uns, so denke ich, heraus, unsere Position bei denen zu finden, die den Willen Gottes tun. Und die, die den Willen Gottes tun, sind die, die auf ihn hören, die sich um Jesus versammeln und die seine Liebe erfahren haben und sie weitergeben wollen. Denn der Wille Gottes besteht aus Liebe, Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit. Sein Weg ist der Weg des Friedens und nicht der Gewalt und der Macht. Wer diesem Willen folgt, der ist nicht allein, sondern findet viele Menschen auf der ganzen Welt, die eben Bruder und Schwester sind. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.